Der St. Galler Marketing Podcast.
Ein kurzes Vorwort. Dies ist die Live-Aufzeichnung der 108. Episode unseres Marketing-Podcasts Dirty Deeds Done Well. Im randvollen Zürcher Kinoframe konnten wir Ende November rund 130 Fans begrüßen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem Partner, der Schweizerischen Gesellschaft für Marketing, GFM. Unter dem Eindruck der Live-Atmosphäre kam es zu überraschenden Geständnissen. So verunsicherte Thorsten das Publikum mit seinen Intimkenntnissen des Starbucks-Sortiments.
Iced Brown Sugar Oat Milk Shaken Espresso oder Cinnamon Roll Frappuccino?
Und Markus sorgte für Verwirrung mit einem neuen, kontraintuitiven Kundenzufriedenheitsmanagement-Ansatz.
Dann hast du so einen Erwartungshorizont und da kannst du geschmeidig drunter durchlaufen.
Hanna hingegen wusste von Weihnachtswerbung zu berichten, die alles andere als weihnachtlich wahrgenommen wird.
Andere bezeichneten den Spot als dystopisch, creepy und seelenlos.
Herzlich willkommen zur 108. Episode von Dirty Deeds Done Well, live aus dem Zürcher Kinoframe.
Der St. Galler Marketing Podcast.
Ich sag den beiden das immer, man muss Stille aushalten können.
Das können wir. Norddeutschland, da schweigt man viel.
Ich habe die große Freude, in unser erstes Thema einführen zu können. Ich bin der Meinung, wir müssen unbedingt über Starbucks reden. Ohne jede Frage für uns Marketeers ist Starbucks eins der faszinierendsten Unternehmen überhaupt. Für uns Babyboomer sowieso. Weil wir kennen noch die Zeit, wo man Amerika bereist ist und es kein Starbucks gab. Wo man halt irgend so eine braune Brühe zu sich genommen hat, die die Amerikaner als Kaffee bezeichnet haben. Warum müssen wir jetzt im engeren Sinne über Starbucks sprechen? Bei Starbucks geben sich die CEOs die Klinke in die Hand. In den letzten 2 Jahren hat Starbucks 4 CEOs verschlissen. Der erste war der, der bis dahin das Unternehmen geführt hat. Und weil es 4 sind, muss ich jetzt einen Zettel nehmen, damit ich hier keinen Fehler mache. Das war Kevin Johnson, klassischer Starbucks-Mensch, Karriere in-house gemacht, war vorher der COO und ist dann CEO geworden und hat 6 Jahre durchgehalten und ist voll gefrustet worden während Covid. Dann ist er relativ überraschend zurückgetreten und dann ist wieder eingesprungen Howard Schultz. Der Mann, der Starbucks letztendlich groß gemacht hat. Nicht gegründet, aber groß gemacht hat. Und der hat so eine Art Interim-Management übernommen und dann hat man Hand verlesen. Jetzt spricht hier natürlich der Marketing-Professor, vielleicht doch etwas daneben gegriffen. Wenn man für eine der Ikonen des Marketing einen Prozessmanager von McKinsey holt. Klar, der Mann hat mal bei PepsiCo gearbeitet, alles schön. Jedenfalls durfte der knapp 9 Monate wirken und wurde dann ersetzt. Und das ist jetzt der aktuelle CEO, das ist Brian Nickel. Brian Nickel gibt uns Hoffnung, weil das ist ein Marketingmann. Der hat Karriere gemacht, knallhart. Früher hätten wir gesagt im Fastfood-Business, heute sagen wir im Quick-Service-Business. Er war bei Chipotle und hat innerhalb der letzten 6 Jahre gegen alle Widerstände einen Riesenerfolg mit diesem Unternehmen gemacht. Und ich formuliere es mal so vorsichtig, gewisse Aktionäre haben darauf hingewirkt, dass er jetzt der neue CEO ist. Er ist seit September im Amt. Klar gibt es Gründe für diesen permanenten Wechsel auf der CEO-Position. Und die Gründe sind die, dass die Umsätze bei Starbucks rückläufig sind. Die Kunden wenden sich insbesondere in den USA, aber auch in China von Starbucks ab. Also man hat so eine Schätzung im Vergleich zum Vorjahr, dass man 10% weniger Kunden bei Starbucks hat. Profit gehen zurück und Aktionäre haben deswegen auf Veränderung gedrängt. Und mir ist es ein Anliegen, uns noch mal kurz vor Augen zu führen, warum finden wir Starbucks so faszinierend? Das fängt schon mit der Gründung an. Also wenn man Marketeer ist, freut man sich ja schon an diesem Markenzeichen. Das ist eine Sirene, die sah in den 70er Jahren ein bisschen gefährlicher aus als heute. Ihr wisst auch, warum Starbucks Starbucks heißt. So richtig schönes Narrativ dahinter. Das hat was mit Melville zu tun, mit Moby Dick. Und der First Officer hieß Starbucks. Seattle ist der Heimatort von Starbucks. Drei Studenten haben das in den 70er Jahren gegründet, denn so Mitte der 80er Jahre kam der Howard Schultz dazu und hat dann in den 90er und 2000er Jahren aus Starbucks das gemacht, was wir heute kennen. 30.000 Filialen, 36 Milliarden Umsatz, circa 400.000 Mitarbeiter weltweit. Die Filialen sind teilweise eigene und im Franchise-System. Das ist Starbucks. Und warum finden wir es eben so gut? Wie gesagt, das hat was mit der Marke zu tun. Das hat was mit den Produkten zu tun, wie ich es ja eingangs so schildere. Die haben im Grunde für die Amerikaner trinkbaren Kaffee erfunden. Aber wenn wir genauer hingucken, und so erleben wir ja auch Starbucks, sie innovieren das Geschäft. Und jetzt muss ich wieder gucken, weil sonst kriege ich das nicht hin. Also ich trinke da immer nur einen Cappuccino. Aber bin immer wieder gechallenged, wie viel Cappuccino. Und ich muss mir das immer wieder neu überlegen. Und tall, er ist ja keineswegs tall, wie wir alle wissen. Weil Venti ist taller als tall. Und Grande ist noch taller. Und das Tallste ist Dresdner. Wusstet ihr das? Das sind 2 Hektoliter Kaffee.
Milch erstmal, ne?
Und was ja auch interessant ist, man kann da diese Variationen bestellen. Und die sind ja teilweise schon eigene Brands geworden. Also Hanna zum Beispiel liebt...
Nee, ich liebe den nicht. Da brauchst du jetzt nicht. Den Pumpkin Spiced Latte.
Hanna liebt Pumpkin Spiced Latte.
Noch nie in meinem Leben getrunken.
Denn was? Denn doch Iced Brown Sugar Oat Milk Shaken Espresso?
Na, das war's.
Das ist was, oder?
Ja. Ja.
Oder Cinnamon Roll Frappuccino. Und ich könnte stundenlang lesen, was es da alles gibt. Und das Coole ist ja noch, man kann in Person hingehen, man kann den Drive-Thru nutzen, man kann via Mobile ordern und Pickup machen oder man kann sich sogar den Starbucks-Kaffee liefern lassen. Wie ihr ja auch noch alle wisst, was Starbucks noch ausmacht, ist das Reward-Programm. Man sammelt da so schöne Sternchen. Früher war es so eine richtige Community, jetzt ist doch so ein bisschen eher rabattartig alles, aber trotzdem immer noch wunderschön. Und vielleicht auch noch wichtig für die Starbucks-Geschichte, 2018 hat man den Verkauf von Bohnenkaffee, verpackten Kaffee an Nestlé verkauft für einige Milliarden. Das erfreut uns ja alle, wenn wir im Supermarkt sind und da finden wir dann auch Starbucks. Nespresso-Kapseln im Supermarkt heißen ja Starbucks-Kapseln. Das ist ja alles so das, was mit dieser Marke passiert ist. Wie geschildert, das Business lief schon mal besser. Kürzlich war wieder mal Quartalspressekonferenz. Die Finanzchefin hat sehr unglückliche Zahlen verkündet. Also der Umsatz taucht weiter, Profit geht weiter runter und man musste auch die Jahresprognose einkassieren. Und sie hat aber gesagt, wir entwickeln einen Plan, um unser Geschäft auf Vordermann zu bringen. Aber dies wird Zeit brauchen. Und das ist jetzt das, was der neue CEO halt in die Hand nimmt. Hanna, Markus, ich würde mal gerne mit euch so ein bisschen ventilieren. Was sind so aus eurer Sicht die zentralen Eckpfeiler? Und ich spreche mit 2 Starbucks-Fanatikern.
Das ist jetzt hochgegriffen, würde ich sagen. Der allerwichtigste Punkt, den du jetzt gar nicht so in dieser Einleitung drin hattest, ist ja schon die Bedeutung von diesem Third Place. Und da drin war Starbucks ja schon brutal gut. Und ich kann mich selber noch an den ersten Starbucks erinnern, der in unserem Stadtteil aufgemacht hat in Hamburg. Und das war schon eine Zeit lang irgendwie doch so ein Ort, wo man viel Zeit verbracht hat. Und der ja schon zu so einem Community-Hub wurde. Da haben sie sich aber auf dem Weg verloren. Es ist ja heute durch die massive Expansion und vor allem auch der Zustand vieler Starbucks-Läden nicht mehr dieser Third Place. Man hält sich da ungern auf, häufig ohne ohne Steckdosen, Tische werden kleiner, Stühle werden unbequemer. Also es ist nicht mehr das, was es früher war auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dann eben diese massive Ausweitung des Pickup-Geschäftes. In den USA sind es jetzt ja schon 70%. Und das beißt sich natürlich schon mit den hohen Preisen auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit der fehlenden Effizienz. Also wenn diese ganz komplexen Produkte zubereitet werden müssen, dann dauert das eben auch seine Zeit. Und ich glaube, Starbucks ist da jetzt genau in dieser Mitte aus. Es ist nicht mehr so gemütlich, dass ich dort Zeit verbringen will. Und es ist so teuer und komplex geworden, dass ich da nicht schnell meinen Kaffee mitnehmen kann. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und der sind sie sich ja bewusst. Also das sagt ja auch der jetzige CEO, wir müssen back to Starbucks, also zurück zu diesem Third-Place-Konzept und aber gleichzeitig noch die Pickup-Geschäfte mitnehmen. Herausfordernd. Ich bin gespannt.
Ja, ich finde, die sind all over the place. Also es gibt nichts, wo du nicht mehr über Starbucks stolperst. Und wenn ich so an die Zeiten denke, wenn man durch New York gelaufen ist und sich auszeichnen konnte durch einen Starbucks-Becher, den man in der Hand hatte, an der Ampel, die Zeiten sind lange, lange vorbei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich der Killer ist immer, wenn ich mir überlege, was ich da bezahle. Gibt ja diesen schönen Test zu Starbucks zu Hause, ganz einfach. Bisschen Kaffee ins Glas, viel Milch, hinsetzen, 10-Franken-Schein nehmen, anzünden, Kaffee trinken. Ja. Und das ist, und da sind wir angekommen. Da bleibt nichts mehr übrig von der Experience, die du immer erwartet hast. Früher war es toll, dass du deinen Namen da nennen musstest. Du fandest es ganz toll, dass die Herzchen drauf gemalt haben und so. Das war alles distinktiv irgendwie gemacht auf eine besondere Customer Experience und dergleichen. Und ich glaube, jetzt zu sagen, da wollen wir hin zurück, da gibt es inzwischen andere, die machen das nicht schlechter. Also geh mal in meine Heimatstadt Berlin und geh ins Einstein, die sind entspannter, der Kaffee kommt schneller. Du kriegst auch noch eine echte Tasse, ohne zu fragen. Ja, und genauso einen leckeren Kuchen und ein gutes Wasser. Das Kerngeschäft ist unheimlich austauschbar geworden. Und da glaube ich dann einfach zu sagen, wir müssen zurück zu der Experience, das haben sie sich auch verspielt. Ich kann mich erinnern, dass die hatten ja mal eine Zweitmarke, 42nd Street, die sie noch dazwischen gebaut haben, damit sie noch mehr Third Places machen können, weil sie wissen, mit jedem Laden, den sie aufmachen, wächst Fläche, wächst Umsatz. Und die Zeiten sind vorbei. Also
ich würde das gar nicht so definitiv sehen, weil ich glaube, diesen Ort, wo man schon nochmal ein Meeting durchführen kann, den braucht es. Und ich sehe nicht so viele Alternativen. Die meisten Cafés fangen an und sagen, hier wird aber nicht gearbeitet. Laptopfreie Zone. Und da kannst du schon ansetzen.
Da kannst du ansetzen. Aber der Third Place alleine jetzt zurückzugehen und zu sagen, wir machen das wie vor 15 Jahren,
das wird funktioniert nicht.
Nee, du kannst ja jetzt nicht sagen, wir probieren es jetzt nochmal von vorne, ja? Also da kommt da sagt doch jeder Aktienhändler, nö, kaufe ich nicht.
Du kannst das Rad halt nicht zurückdrehen. Nee, nein. Wir alle haben ja ein Empfinden, wofür die Marke Starbucks stehen sollte. Also es wäre eben diese Überschrift Third Place. Und auch, dass man keine Nummer ist, dass man da seinen Vornamen abgeben darf und so weiter und so fort. Alles schön und gut. Aber wie soll das je wieder umgesetzt werden? Auf der einen Seite, du kannst die Geister, die du gerufen hast, nicht zurückrufen. Also die Leute sind gebrieft. Pickup hat stattzufinden. Ich ordere mobil. Gegebenenfalls lasse ich mir das Zeug noch liefern. Der Drive-Thru ist installiert. Klar kannst du Filialen aufmachen, aber das macht die Marke ja auch nicht stärker. Das ist schlichtweg etabliert. Wenn man in den USA in eine Starbucks-Filiale heute geht, es ist, wie du es beschrieben hast, eine Katastrophe. Und ich denke jetzt durchaus auch an solche, wo die Tische noch rund sind, auch gemütliche Sessel rumstehen und alles so ist, wie man sich den Top-Starbucks ausmalt. Trotzdem kommst du rein und du kriegst keinen Kaffee. Weil die Kollegen und Kolleginnen, die halt Pickup machen, die legen die Filiale lahm. Die Leute, die da arbeiten, kommen gar nicht hinterher, die Kaffees so schnell zuzubereiten. Und man sagt ja auch, die haben das 40-Minuten-Problem. Die Grundidee bei Starbucks ist ja, unter 4 Minuten hast du deinen Kaffee. Immer wieder wird kolportiert von irgendwelchen Menschen auf Social Media, natürlich, ich habe da 40 Minuten zugebracht. Und das ist die Frage, wie willst du es zurückdrehen? Und ich frage mich auch, wie willst du diese Vielfalt zurückdrehen? Ja, ich habe das jetzt so ein bisschen plastisch vorgelesen, wie das ganze Zeug da heißt. Aber dafür, das beobachte ich ja immer wieder, gibt es Fans. Die gehen da rein und ordern das und sagen aber bitte davon das Doppelte und davon weniger. Das gehört für die zum Angebot. Ja, die wenigsten Kunden, ist mein Eindruck, insbesondere in den USA, gehen hin wie ich und sagen, gib mir einen Cappuccino, toll. Ja, die meisten wollen all das andere haben und das macht Starbucks aus.
Aber ich glaube, so ein PSL, so ein Pumpkin Spice Latte, also das ist schon so ein Klassiker, da muss man jetzt auch nicht mehr viel, ich bin selber kein Fan, ja, aber es hat ja auch so eine gewisse, ist euch nie diese Ästhetik begegnet auf Instagram, so diese Herbstzeit im Laub und dann posten die Menschen sich da mit diesem PSL.
Ja, und dann landet die Tasse noch auf, und dann landet die volle Tasse auch noch auf dem Bellevue, ja.
Na, also, aber ich will sagen, ich glaube, Vereinfachung ist schon möglich, wenn man streicht diese ganzen Customization-Punkte. Also ich meine, 170.000 Variationen gibt es, die man dort sich kreieren kann oder wie man sich sein Getränk kreieren kann. 170.000, das ist ja Wahnsinn. Das heißt ja aber nicht gleichermaßen, dass ich so Produkte streiche wie den Frappuccino, den PSL, die halt Starbucks begründet hat. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dort auch in gewisser Weise die einzigartigen Produkte rauszustreichen, ob sie einem nun schmecken oder nicht. Aber das macht ja Starbucks auf eine gewisse Art und Weise schon besonders.
Die Komplexität des Produktes lässt sich ja ganz leicht handeln. Du hast es gesagt, die Leute bestellen halt to go und die fahren die Schlangen auf. Ich glaube nicht, dass den Kaffee zu machen das große Problem ist, sondern die Kunden sind einfach auch irgendwann verwirrt, was du alle trinken kannst. Und du probierst das alle durch. Und wir kennen es ja, Overarousal, also Überwahl und Komplexität führt nicht dazu, dass der Kunde es gut findet. Ein Marmeladenbeispiel, ja, 16 Marmeladen im Regal, keiner kauft welche, dann machst du 4 und die verkaufen mehr. Das kannst du schon denken, aber ich glaube, dass das gar nicht mal ein Problem ist. Das Problem meiner Ansicht nach ist, die haben einfach verloren, wo sie ihren Point of Parity und ihren Point of Difference haben. Die sind zu nah dran an dem Massengeschäft eines, wie hast du es vorhin genannt, Food?
Quick Service Food,
ja, sind sie zu nah dran und zu wenig immer noch der Coffeeshop um die Ecke, wo sie sich früher mal genau dazwischen positioniert haben. Wenn die schon sagen, das dauert lange, dann kann durchaus eine Methode sein, wir schrumpfen jetzt mal. Wir machen die Läden zu, fokussieren uns auf die Schlagkräftigen, auf die Profilierten. Vielleicht arbeitest du mit einer Zweitmarke, wo du was machen kannst. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt genau vorbereiten, wir brauchen eine Rosskur. Wir haben schon geredet über Abercrombie und Fitch. Da hat ja auch keiner geglaubt, dass die das hinkriegen. Du musst einen Zugang finden, aber den sehe ich bei Starbucks nicht wirklich, weil vom Kaffee weg hin zum Burger, zum Sandwich, Smashburger oder sowas, sehe ich gar nicht. Also ich habe da nicht so viel Vertrauen rein, weil ich auch glaube, dass die Lokalen einfach, wie Kaffee in der Schweiz, ja, kurz vor dem Speed, was du dir da reinpfeifst. Ja? Also höre ich, sagt man. Ja.
Katz, hast keine Referenz.
Nein, also überhaupt nicht.
Die bei Starbucks wissen haargenau, was sie machen müssen, also was das Ziel wäre. Ich bezweifle, dass sie es umsetzen können, ja, aus einigen der genannten Gründe. Und ich glaube schlichtweg, die haben sich da eine Komplexität geschaffen und die Kunden erwarten halt die Vielfalt des Angebotes. Nochmal zurück, ich war eben kürzlich in den USA und bin in eine nagelneue Starbucks-Filiale hineingegangen. Und da hat 2 Wochen lang alles perfekt funktioniert. Warum? Weil da schlichtweg Truppe dabei war, die Filiale aufmacht. Und da saß jeder Handgriff, die kannten jedes Produkt, die waren motiviert, die waren freundlich. 3 Wochen später und es türmten sich wieder die Produkte auf dem Tresen, die Kunden wussten nicht, welches ist meiner und so weiter und so fort. Ich bin pessimistisch für das Unternehmen, aber nicht für mich als Kaffeefreund, weil glücklicherweise überall auf der Welt gibt es inzwischen sensationellen Wettbewerb, die auch ganz hervorragenden Kaffee machen.
Wir bleiben im stationären Handel. Uns wurde eine Story zugetragen, die ich ganz interessant finde, weil es geht um Decathlon. Und Decathlon hier in der Schweiz ist ja eine relativ bekannte Marke mit einer schönen Value Proposition. Du überlegst dir vielleicht einen Sport zu machen, willst noch nicht richtig Geld ausgeben, also probierst du mal bei Decathlon das aus. Und diese Positionierung ist also mehr the same for less als alles andere und das funktioniert anscheinend auch ganz gut. Aber jetzt kommt's. Decathlon goes repair service und das finde ich ganz spannend. Ich muss eine Vorgeschichte erzählen. Ich hatte früher mit Globetrotter zu tun und Globetrotter selber in Deutschland, in der Schweiz heißt es Transa und die Kameraden haben eins gemacht, die haben in viele Läden Reparaturservice reingestellt und der Insight war, den die damals hatten, den fand ich echt cool, wenn du mal mit so einem Rucksack irgendwo quer durch die Kalahari oder auf so ein K2 hoch, dann ist das dein Leben und den reparierst du 5-6 Mal, weil du den nicht hergibst. Da ist eine ganz starke emotionale Bindung dran. Und als ich das jetzt von Decathlon gelesen habe, habe ich gesagt, eigentlich eine ganz schlaue Idee. Also, was macht Decathlon? Decathlon verdoppelt die Zahl der Service-Mitarbeiter, der Techniker und zwar 30 zusätzlich in der Schweiz, hört, hört, in den 38 Filialen, die es gibt. Und Ziel ist es, Reparaturaufträge anzunehmen und vermehrt Expressdienstleistungen anzubieten, bei deren Reparaturen am selben Tag oder innerhalb 24 Stunden durchgeführt werden. Der Service umfasst 23 verschiedene Produkttypen, darunter Fahrräder, E-Bikes, Trottinets, Inline-Skates, unabhängig davon, ob sie bei Decathlon gekauft wurden oder nicht. Und aktuell sind damit 85% der Produkte abgedeckt und das Unternehmen strebt aber an, dass du 100% reparieren kannst. Die gehen also aus einem klassischen Produktgeschäft in ein After-Sales-Services-Geschäft. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung, weil das natürlich Kunden auch anziehen kann. Wir kennen das alles. Der Rucksack ist irgendwo eingerissen. Ich mag den. Ich habe so einen von der Firma, erst Mammut, glaube ich. Gehe jetzt zu Decathlon und lass mir den reparieren, weil ich den mag und den kriege ich auch nicht wieder. Also da ist schon irgendwas dran, auch zu Kunden zu akquirieren. Auf der anderen Seite, wenn man sich immer überlegt, wenn man so einen Service anbietet, über Kundenbindung redet und dergleichen, wäre ich mir immer nicht so sicher, du machst ja auf einmal andere Sachen. Du verkaufst nicht nur ein Produkt, sondern hast auf einmal einen Kunden, dem du ein Versprechen abgibst. Du kriegst es in 24 Stunden wieder. Und da habe ich so meinen Schiss so ein bisschen vor und würde gerne mit euch diskutieren. Dieses After-Sales-Geschäft, wo du den Kunden quasi versuchst, wieder zu binden, ist das jetzt das geschnittene Brot für Decathlon oder ist das eher etwas, wo wir sagen müssen, oh mein Gott?
Ja, ich finde es auch spannend. Es ist ja nicht nur Repair, sondern sie verleihen ja auch.
Kommt noch dazu, ja.
Die Stücke und dann gibt es auch noch das Second Life Programm, also dass sie gebrauchte Ausrüstung wieder verkaufen. Ich finde grundsätzlich ist dieser Gedanke schon schön, auch wenn wir nochmal darauf schauen, was will Decathlon leisten, wirklich Sport für alle zugänglich machen und Sport auf breiter Basis. Und da macht das ja schon Sinn zu sagen, wir gehen auch in dieses Verleihgeschäft rein. Bei dem Repair-Service wäre ich vorsichtiger und verhaltener, weil gerade das, was du beschreibst mit deinem Rucksack, geht mir vielleicht so mit meinem Offshore-Segel-Ausrüstung beispielsweise, die ich nicht bei Decathlon kaufe und die ich wahrscheinlich auch ungern an Decathlon geben würde, weil man eben doch eine sehr, sehr enge Beziehung zu dieser Ausrüstung hat. Und ich weiß nicht, ob sie dieses Markenversprechen erfüllen können. Da steckt viel dahinter, was es eben braucht, um das zu erfüllen. Und dann ist auch die Frage, passt das zu der Marke? Weil sie ja schon eine Haltung haben, wir bieten mal so diese Einstiegsprodukte, wenn du was Neues ausprobieren willst und nicht dieses langfristige, ich repariere die Dinge auf immer und ewig. Also da habe ich ein Fragezeichen, wie hoch der Fit ist.
Ja, also bei dem Fragezeichen bin ich dabei. Ich muss aber sagen, ich finde den ganzen Ansatz, Markus, den du beschrieben hast, grundsätzlich extrem sympathisch. Nicht gut, sympathisch. Warum? Warum? Erstes Thema, klar. Nachhaltigkeit. Also du hast so die Romantik beschrieben, aber es ist halt auch schlichtweg nachhaltig. Und das ist für mich gut. Dann auch so diese Überlegung, was ist eigentlich unser Business? Die Kunden von der Grundidee werden es lieben. Die Marke verspricht mir etwas Sensationelles. Wenn wir aber drauf gucken, was ist das Sensationelle, Markus, und darauf hast du, glaube ich, gezielt. Wir haben eigentlich ja bei Starbucks auch darüber gesprochen, man schraubt Komplexität hoch. Also im Grunde kreieren die, ich formuliere jetzt bewusst böse, Touchpoints, wo es schiefgehen kann. Ich verspreche, ich mache dein Leben besser, aber potenziell zumindest schaffe ich für den Kunden, die Kunden neue Probleme. Und das ist nicht die Theorie, das ist unglücklicherweise die Praxis. Und ich spreche jetzt nicht über Decathlon, weil die haben das angekündigt. Ich denke, wir alle trauen denen das zu, dass sie das super hinkriegen. Sondern ich habe immer im Kopf, wenn ich sowas höre, alle möglichen anderen Branchen. Banken, Telekommunikation. Denkt an schlichten Einzelhandel. Überall haben die Anbieter ja die Idee. Ich mache dein Leben besser, ich gebe dir mehr Services. Was mir hier bei Decathlon sehr, sehr gut gefällt, ist, dass sie nichts an den Kunden delegieren. Typischerweise ist ja die Welt dadurch gekennzeichnet heute, dass Unternehmen sagen, Kunde, ich mache dein Leben besser, dadurch, dass du jetzt mitmachen darfst. Also ihr kennt es alle, ist erstmal die App. Die App sagt uns eins, jetzt darfst du mal mitarbeiten. Oder im Einzelhandel Self-Checkout. Also ich bin so ein Self-Checkouter, aber im Kern bin ich nachher wieder sauer, weil ich es nicht hinkriege. Ja, dann stehe ich da mit dem Alkohol und muss mich plötzlich ausweisen. Das schmeichelt mir natürlich, aber... Und ich will jetzt nicht auf die Telekommunikation eingehen, ich will nicht auf Banken eingehen.
Und auch nicht auf
die Bahn. Mir wird immer wieder versprochen, mein Leben wird besser, aber im Kern ärgere ich mich viel mehr rum als früher.
Ich würde da gerne einhaken, weil das hat ja nicht nur was mit der Kundenerfahrung zu tun, sondern dahinter stehen ja auch eben dann andere Kompetenzen, die du brauchst. Und da würde ich gerne bei Decathlon nochmal einhaken. Ich glaube, dass dieses Versprechen, dass du diesen Service anbieten kannst, die nennen die ja Techniker, aber das ist ja eigentlich ein Servicemensch, das ist ja ein Dienstleister eigentlich, der einen Mehrwert bieten soll. Und ich glaube, diese Denke, dass es ein Techniker ist, ist genau das Falsche. Du musst ja hingehen und wenn dann auf der App es klingelt, du darfst jetzt dein Produkt abholen, dann wird es auch in dem Moment haben. Jetzt lass sie da mal alles Mögliche reparieren. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das funktioniert. Ich komme deswegen drauf. Es gibt im B2B-Bereich dieses schöne Caterpillar-Beispiel, die mal festgestellt haben, dass das teuerste eines Treckers ist, wenn er Downtime hat. Also haben die gesagt, wir garantieren dir, dass du die minimale Downtime hast, 48 Stunden in den USA, egal wo der steht, wir reparieren dir den. Da gibt es das Bild mit dem Helikopter, wo drunter ein Caterpillar, ein Kuttler, ein Texpro und so weiter. Und gemacht und getan und rauf und runter und das als separates Produkt verkauft haben. Caterpillar hatte über 2 Jahre einen riesen Vorteil, dass die das hingekriegt haben. Komatsu hat 2 Jahre rumgefrekelt, die Kompetenz hinzukriegen, dasselbe zu bieten. Kaum war Komatsu mit 48 Stunden auf dem Markt, sagte Caterpillar, Wahnsinn, 24. Und da geht es um Kompetenzen, die Unternehmen aufbauen und das dauert eine Weile und da kannst du nicht hingehen und sagen, oh, jetzt haben wir keinen Service.
Aber wenn es dann geht, dann kann es einfach so ein starkes Tool sein, weil definitiv eine überraschende Serviceerfahrung und ich denke da an die Submarken von LVMH beispielsweise, Remova, brutal gut, der Service. Ja. Wenn, dann gehst du hin, der Koffer wird eingesendet und du kriegst sogar noch den Ersatzkoffer für die Zeit dazwischen.
Bei wie Remova. Beim
Auto. Bei Remova, genau.
Ja, sind das eigene Erfahrungen?
Ja, ja, kürzlich.
Remova.
Remova, ja.
Aha. Ja.
Aber war top. Und dann sprichst du darüber, wie jetzt. Und da hast du nicht den Faktor mal 6, sondern mal 100 oder 120. Und deswegen, ich meine, wenn es gut funktioniert, kann es überraschend sein. Es ist auch die Frage, wie viel rede ich darüber vorher? Inwiefern übersteige ich die Erwartungen? Das ist das andere. Und dann ist, finde ich, das Service-Design schon auch ein wichtiges Thema. Also man spricht immer viel über Produktdesign, Vorteile etc. Und da muss man sich schon auch Gedanken machen, wie bringe ich denn meine Marke in das Service-Design rein? Und ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell. Und das muss ja nicht immer der Ersatzkoffer sein. Es kann ja auch schnelle Lieferung sein, so Basics dann, die dann stimmen müssen.
Remova bedient ja doch eher einen kleineren Kundenkreis. Und so ein Remova-Koffer kostet ja auch ein bisschen mehr. Ja. Also mein Punkt ist der, in so einem Kontext kann und sollte ich viel versprechen, weil ich auch mit ziemlicher Sicherheit weiß, dass ich es umgesetzt bekomme. Mein Problem sind die Konzepte, wo ich in Massenmärkte gehe und der Masse alles Mögliche verspreche. Klar, die Regel wird sein, dass ich es hinkriege. Aber der Unglück ist halt, dass die anderen stinksauer sind.
Ja, das nennen wir Moment of Truth. Und wenn der schief geht heute, dann wissen es alle. Ja, also deswegen bin ich mir, ich glaube auch, dass Remova, aber Remova ist zum Beispiel ein Unternehmen, die machen ja keinen Aufriss. Du weißt, du hast diesen Koffer, nachdem die also an Louis Vuitton Moyennessy verkaufen, hast du ja gedacht, darf ich den Koffer dahin noch zurückbringen? Und die reden nicht drüber. Und dann kriegst du diesen sozusagen unexpected delight, wow, sie machen es. Und deswegen ist dieses Serviceversprechen schon noch wichtig. Aber wenn du jetzt hingehst und sagst, komm, bring mir deine Rollschuhe, wie heißen die, Rollerskates oder was das ist, oder mal dein E-Bike, wir reparieren dir das sofort, dann hast du so einen Erwartungshorizont, also kannst du geschmeidig drunter durchlaufen.
Das ist eine Frage der Kommunikation zum einen.
Ja, natürlich.
Zum anderen, es kann aber auch auf einem geringen Level funktionieren. Also Amazon Service, glaube ich, sind wir uns alle einig, Amazon Prime-Mitglieder sind zufrieden.
Manche.
Dann freue ich mich jetzt auf das dritte und abschließende Thema unserer Runde. Es geht um einen Hörervorschlag. Axel Mitbauer hat uns geschrieben. Ich lese jetzt einen kurzen Auszug vor aus seiner Mail. Wichtig ist natürlich, dass er geschrieben hat, ich bin als HSG-Alumnus treuer Dirty Deeds Done Well Podcast-Hörer der ersten Stunde. Danke für die Mischung aus Unterhaltung und Information. Weiter so. Dieses Jahr hat Coca-Cola einen komplett AI-generierten Weihnachtswerbespot produziert. Auch nach mehrmaligen Schauen bin ich mir immer noch nicht sicher, wie ich dazu stehe. Coca-Cola hat in diesem Jahr 3 kurze AI-generierte Weihnachtsspots rausgebracht, die an den sehr legendären Weihnachtsspot von 1995 anlehnen. Also diese Truck-Situation ist ja keine neue. Wir sehen einen Konvoi an roten Coca-Cola-Lastern, die durch eine verschneite Landschaft fahren und eben Coca-Cola in die Welt bringen. Wir haben den gleichen Soundtrack wie damals, Holidays Are Coming, und dazu der Hinweis, created by Real Magic AI. Also komplett AI-generiert. Die Spots wurden vor allem auf Social Media ordentlich kontrovers diskutiert. Zum einen haben wir die Kritik, dass durch die AI, die hier genutzt wurde, menschliche Kreativität ersetzt wird, Arbeitsplätze eingespart werden, Coca-Cola jetzt noch mehr Gewinn macht. Andere bezeichneten den Spot als dystopisch, creepy und seelenlos, vor allem aufgrund der AI-typischen Hiccups. Also wir haben diesen Weihnachtsmann ja nicht wirklich gesehen, sondern nur diese gummiartigen Hände. Dann gab es Reifen, die sich nicht gedreht haben. Schnee ist bestimmt allen aufgefallen. Dann diese unnatürlichen Gesichtsausdrücke. Wiederum andere gingen so weit, beschwerten sich und sagten wirklich, Weihnachten wäre durch diesen Spot ruiniert. Was denkt ihr? Ist euer Weihnachten auch ruiniert
durch diesen Spot? Mir geht's so schlecht gerade. Also ich habe, als wir das Thema dann diskutiert haben, habe ich mir diese Spots angeguckt und habe gedacht, ja, die Distinctive Assets sind drin. Also du siehst den Eisbär, der noch nie real war, der war immer gezeichnet. Du siehst die Rehe, die durch die Gegend laufen. Du siehst die Lastwagen. Es sind eigentlich alle Schlüsselbilder drin, die es nur gibt. Und die sind gut verpackt und ich habe eigentlich gar kein Problem. Weil wir haben über Mango schon diskutiert, wie man so eine AI-Kampagne macht und dergleichen. Wir werden das viel häufiger sehen und vielleicht merken wir es auch irgendwann nicht mehr. Das ist nicht die klassische KI-Ästhetik, die du sonst mitkriegst, sondern so hat es Coca-Cola eigentlich immer gemacht. Und das Grinsen von den Menschen da drin, auch ein Schauspieler würde wie ein Honigkuchenpferd grinsen, da suchen die den richtigen für aus. Ich finde die Diskussion okay, aber ich habe jetzt nicht die große Panik. Das ist mit Teil unserer Kommunikationslandschaft in der Zukunft, dass da andere Jobs notwendig werden. Da gehe ich mit, aber ob damit jetzt die Kapitalismuskritik an Coca-Cola voll durchschlägt, habe ich so meine Bedenken.
Ist der Film jetzt wirklich gut? Ich habe mir den jetzt, ich glaube, 5-mal inzwischen angesehen. Ich muss gestehen, ich finde ihn auch seelenlos. Ich finde zum Beispiel die Eisbären, die sehen fürchterlich gefährlich aus.
Ja. Na, soll der jetzt grinsen?
Weil schon der Einstieg, denke ich, hoppla, die sind ja echt. Die unechten Eisbären sehen echt wie die Hölle aus. Und die echten Menschen, also hätte man Schauspieler genommen, die sehen unecht aus. Das ist ja so ein Gesamtwirken eines solchen Films. Und dann sage ich mir, der tut nicht viel Gutes für Coca-Cola. Also auch Markus, wenn du solche cringe Sachen liebst. Ja, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass jetzt mein Weihnachtsfest verdorben ist. Aber ich finde nicht, dass dieser Spot was Gutes für die Marke Coca-Cola tut.
Da muss man aber schon ein bisschen auf die Vergangenheit schauen und Coca-Cola war halt immer die Weihnachtsmarke und hat ja teilweise fantastische Weihnachtsspots mit Top-Regisseuren umgesetzt. Also diese Filme, wir hatten auch mal darüber gesprochen, über die Amazon-Miniserie, da steckte ja schon viel Liebe zum Detail drin und das fehlt halt hier schon und man sieht schon diese Ästhetik da durchkommen und ich weiß nicht, ob das Weihnachtsthema jetzt wirklich das beste Thema ist, zum einen emotionslos, künstlich, steril auf dieses Thema zu setzen, eben was viele dort verspüren, wenn sie an das Thema AI denken, zum einen und zum anderen. Ich glaube schon, dass eine existenzielle Angst bei nicht wenigen Menschen ist, dass sie ersetzt werden und diese Reibung zwischen, da ist jetzt ein Unternehmen, was jetzt noch mehr auf Effizienz getrieben Spots raushauen kann, die lassen sich hyperpersonalisieren. Sie haben es beschrieben, sie konnten es auf 18 unterschiedliche Staaten eben nochmal individualisieren, die Bilder. Das ist schon nochmal ein krasser Wechsel und ich glaube, darauf muss man schon Rücksicht nehmen. Andererseits muss man aber trotzdem sagen, die haben ja Marktforschung gemacht und die haben ja A/B-Testings gemacht. Und auch danach gab es nochmal Studien, die diesen Film gezeigt haben. Und natürlich fällt es einem Durchschnittszuschauer nicht auf, dass die Reifen sich dort nicht drehen und dass das vielleicht nicht hundertprozentig real aussieht. Und das jazzt sich ja schon immer hoch durch den medialen Diskurs, der dort entsteht. Und diese Tests, die man gemacht hat, waren durch die Bank weg absolut positiv. Also es hieß wirklich bei diesem Spot, dass er besser abgeschnitten hat als das Original zuvor und auch andere Spots zuvor. Und ich glaube, da zeigt sich schon nochmal, dass man in der Marktforschung vielleicht auf andere Personen setzen muss als auf den Durchschnittskonsumenten, weil im Endeffekt ist das, was jetzt ja entstanden ist, der mediale Diskurs angeheizt von ein paar Menschen und dann aufgegriffen von Medien etc. Und so spielt sich das hoch, sodass es auch hier in diesem Saal ankommt.
Ja, ich möchte nur noch mal eins zu bedenken geben. Ich glaube nicht, dass die Coca-Cola-Spots vorher so viel mehr Emotionen hatten. Die waren auch schon steril.
Oh, da gab es aber wunderbare Kurzfilme.
Ja, ach, naja, gut, okay.
Doch,
ja,
vor 3 Jahren. Ich schicke dir den mal, der war schön.
Das ist super süß und ich finde das ganz toll. Und ich finde es auch gut, dass man versucht zu differenzieren. Aber wenn du hingehst und die klassischen Kriterien nimmst für so einen Spot, den du irgendwie ausspielst, von Nachrichten zwischen dem Wetterbericht, dann ist es einer, der passt da rein. Und der ist gut und der ist für Coca-Cola, der erfüllt die Erwartungen der Kunden, des Durchschnitts meinetwegen. Ich gebe dir recht, du musst dich fragen, wie du dann mit dem Diskurs umgehst. Aber du machst genau das, was du von der Weihnachtskampagne willst. Die ist wohlgefällig, die ist schön, die stört dich nicht, ist völlig okay. Und Coca-Cola und alle haben den Song im Kopf und jeder denkt sich, wie der Weihnachtsmann
aussieht. Aber eine ganze Menge Menschen stört es ja. Muss man.
Verlässt der Diskurs unseren Fachkreis?
Ja, ich würde sagen, wenn die Bild darüber berichtet, dann vermutlich schon. Ne?
Naja, das ist die Frage, wer es liest.
Ja. Also klar, es ist geprägt von eben doch sehr fachbezogenen Menschen, die sich jetzt darüber aufregen. Und auch damals schon Spots von Coca-Cola wurden ja kritisch diskutiert von den Kreativen, weil man auf andere Methoden setzte. Ich glaube, das ist ein wieder sich wiederholendes Bild. Und das ist jetzt vielleicht der Anfang, aber man muss trotzdem schon darauf schauen, was im medialen Diskurs passiert und was in den Kommentarspalten passiert und das ist halt eben doch...
Aber ich meine, wenn du jetzt Coca-Cola mal nimmst, dann haben die das mit dem medialen Diskurs ja schon seit Jahren nicht im Griff. Also wenn du an die Coke Geysers damals denkst, mit den Mentos, die da reingefeuert haben, da haben die auch erstmal nicht kapiert, dass die Kunden das lustig finden. Und dann sagte die CMO, mit Essen spielt man nicht. Ja, und das war nur genau das, was die nicht hören wollten. Aber mir scheint, da gebe ich dir recht, dass die nicht verstanden haben, wie du jetzt das moderierst oder wie du im medialen Diskurs sowas auch richtig platzierst und zum Beispiel aufnimmst und sagst, guck mal, damit haben wir die und die Vorteile. Das Geld können wir woanders hinstecken. Damit können wir das und das machen. Das haben sie alles offen gelassen, weil sie, glaube ich, immer noch sehr spotverliebt sind bei Coca-Cola. Und ich glaube, vielleicht muss man sich einfach auch davon lösen, zu sagen, der Spot ist das Entscheidende, sondern vielleicht kommt ja noch was an Kampagnen drumherum, was 3D oder Live-Communication, was anderes machen würde. Aber
die Trucks fahren ja trotzdem noch durch Deutschland.
Na, gucke, na, ist doch schön.
Ne, und super. Die Schweiz und Österreich, also man kann weiterhin zur
wir können träumen. Ja,
gut. Truck-Tour.
Also mein Fazit ist, dieser Spot beeinflusst mein Weihnachtsfest nicht. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Das war's für heute. Bei Starbucks geben sich angesichts rückläufiger Kundenzahlen die CEOs die Klinke in die Hand. Ist das Third Home Konzept noch zeitgemäß oder killt die Überkomplexität von Produkten und Services das Unternehmen? Der französische Sportartikelhändler Decathlon will einen umfassenden Reparatur- und Verleihservice anbieten und stockt daher massiv das Service- und Technikpersonal auf. Kann ein solcher Wandel vom Händler zum Dienstleister funktionieren oder schafft man hier nicht potenzielle Quellen für zukünftigen Kundenfrust? Coca-Cola hat dieses Jahr seinen traditionellen Weihnachtswerbespot komplett von AI kreieren lassen. Ist das einfach Zeichen der Zeit? Ist die Werbung noch weihnachtlich oder ist sie seelenlos und dystopisch? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!
Dun, dun, well, well.